Herzlich willkommen zur Sendung Katechismus, um christliche Grundlagen unseres Glaubens anhand des Kompendiums geht es in dieser Sendung. Das Kompendium ist eine Zusammenfassung des Katechismus der katholischen Kirche. Ich darf ganz herzlich unseren Referenten begrüßen, Herrn Pfarrer Richard Schitterer aus dem Kloster Heiligenbronn in Schramberg. Grüß Gott und willkommen bei Radio Horeb.
Grüß Gott, Frau Mewes.
Wir definieren heute das Wort Keuschheit und schauen dazu auf die Nummer 488 im Kompendium. Die Keuschheit ist die geglückte Integration der Geschlechtlichkeit in die Person. Die Geschlechtlichkeit wird wahrhaft menschlich, wenn sie in rechter Weise in die Beziehung von Person zu Person integriert ist. Die Keuschheit ist eine sittliche Tugend, ein Geschenk Gottes, eine Gnade, eine Frucht des Geistes. Herr Pfarrer Schitterer, wir freuen uns jetzt auf die Ausführung. Bitte schön.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da haben wir jetzt schon ein Thema. Denn Keuschheit scheint ja nicht mehr in unsere Zeit zu passen. Pornografie ist bis zu epidemischen Ausmaßen verbreitet. Kann man keusch leben in der sexgesättigten Welt? Eine Frage an jeden, ob allein lebend, verheiratet oder gottgeweiht. Nun, was ist an dem eben gehörten Text im Katechismus altbacken oder verklemmt? Die Publizistin Gabriele Kubi schrieb unter dem Titel Keuschheit, katholische Altlast oder christliches Erkennungszeichen eine recht vortrefflich recherchierte Einführung in die Thematik, die im Großen Katechismus unter den Nummern 2337 bis 2351 steht, also einen ganz breiten Raum einnimmt. Und vor Jahren veröffentlichte die kanadische Bischofskonferenz zum gleichen Thema einen Hirtenbrief. Nun, aus beiden Ausführungen bringe ich jetzt, was ich Ihnen sagen möchte. Keuschheit, sagt der große Katechismus, weiterführender als nur das Kompendium, meint die geglückte Integration der Geschlechtlichkeit in die Person und damit die innere Einheit des Menschen in seinem leiblichen und geistigen Sinn. Die Geschlechtlichkeit, in der sich zeigt, dass der Mensch auch der körperlichen und biologischen Welt angehört, wird persönlich und damit wahrhaft menschlich, wenn sie in die Beziehung von Person zu Person, in die vollständige und zeitlich unbegrenzte wechselseitige Hingabe von Mann und Frau eingegliedert ist. Die Keuschheit war zum einen die Unversehrtheit der Person und zum anderen die Ganzheit der Hingabe. Der keusche Mensch bewahrt die in ihm angelegten Lebens- und Liebeskräfte unversehrt. Diese Unversehrtheit sichert die Einheit der Person und widersetzt sich jedem Verhalten, das diese Einheit beeinträchtigen würde. Auch hier gilt Matthäus Kapitel 5, Vers 37, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Alles andere stammt vom Bösen. Was der große Katechismus zum Thema Keuschheit bringt, kann man nicht so mal nebenbei überfliegen. Freilich kann man immer von den katholischen Altlasten reden. Aber die Kirche, die katholische, hat das Thema ja nicht erfunden. Es ist Menschheits- und Kultur, Weltkulturerbe. Und alle Religionen und Kulturen machen sich darüber Gedanken, weil es dabei um etwas sehr Wichtiges geht, nämlich um den Menschen und des Menschen Wert und Würde. Mit Keuschheit und im Reden über sie befinden wir uns in einer seriösen Gesellschaft, nämlich in der Tugenden. Keuschheit ist eine Tugend, die der Kardinaltugend der Mäßigung zugehört. welche laut Katechismus die Leidenschaften und das sinnliche Begehren des Menschen mit Vernunft zu durchdringen sucht. Reden wir vielleicht mehr von den Tugenden und der Mäßigung, dann steht die Keuschheit sogleich in einem ganz anderen Licht. Es geht dabei nicht allgemein um Tugend als eine hervorragende Eigenschaft oder vorbildlichen Handlung, sondern um die ersten, die Grund- oder Kardinaltugenden, die da sind: Gerechtigkeit, Mäßigung, Tapferkeit und Weisheit. Und die galten schon in vorchristlicher Zeit. Platon und Aristoteles sahen sie als die Grundlage der Ethik. Wir sprechen christlich von 7 Grund- oder Kardinaltugenden. Es sind die 4 genannten, dazu die 3 göttlichen Tugenden, die auf Paulus zurückgehen, der an die Korinther schrieb: Es bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 3. Am größten unter ihnen ist die Liebe. Die 4 Kardinaltugenden und die 3 sogenannten göttlichen prägen das christliche Leben. Und sie stehen für das gute Verhalten des Menschen und werden den Sünden und Lastern entgegengesetzt. Die Faszination, die normal vom Geschlechtlichen ausgeht, gehört zum Menschen. Sie ist von lebenswichtiger Bedeutung für die Menschheit. Aber angesichts ihres großen Einflusses auf den Menschen und der vielen Meinungen über sie, ist es verwirrend, wie man mit ihr umgehen soll. Einen seriösen Zugang und Umgang finden wir sicherlich über Gottes Wort. Wenn es darin jetzt auch keine detaillierte Gebrauchsanweisung für die Geschlechtlichkeit gibt, können wir schon erfahren, wie wir unsere Geschlechtlichkeit mit Freude und Respekt für den Liebesplan Gottes leben sollen. Und was die Kirche dann noch dazu sagt, ist nicht aufgesetzt, sondern der Versuch einer Interpretation dessen. Gehen wir davon aus. Wir glauben, dass Gottes Sohn zu unserer Rettung Mensch wurde. Jesu Leib, für uns geboren, gekreuzigt, getötet und auch verstanden, sagt: Gott gebraucht den menschlichen Leib, um seine Liebe gegenwärtig zu machen. Der Leib ist unser Tor zur Erlösung. Der Leib, so wie wir ihn haben, mit all seinen Kräften, die er in sich spürt. Die Bibel sagt dann, wie wir unsere Geschlechtlichkeit im Licht dieser menschlichen Würde leben sollen, die in der Erschaffung durch Gott nach seinem Bild und Gleichnis wurzelt. Gott schuf den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott gab uns nicht nur eine Sprache, sondern auch einen Leib. Und der Leib drückt sich durch Gesten aus, sodass diese selber eine Sprache sind, die Körpersprache. Wie wir mit unseren Worten genug enthüllen können, wer wir sind, so tun wir das auch durch unseren Körper und durch seine Sprache. Und wir sollen nun diese körperliche Sprache, damit im Blick auf unser Thema, die sexuelle Sprache durch den Körper deutlich akzentuiert, wahrheitsgetreu sprechen, weil wir so unsere Geschlechtlichkeit glaubwürdig und mit Freude leben. Den Gebrauch der geschlechtlichen Sprache unseres Leibes, das nennt nun die Kirche Keuschheit. Das hat nichts zu tun mit altmodisch oder mit der Angst vor Leidenschaft oder mit sexueller Verklemmtheit. Keuschheit meint nicht das Fehlen von geschlechtlichen Beziehungen, überhaupt nicht. Sie meint Klarheit, Reinheit, Entschiedenheit des Geistes und des Leibes und geht weit, weit über das hinaus, was etwa im 6. Gebot festgezurrt und in manchen Beichtspiegeln älteren Datums ganz suffizient ausgemalt wurde. Selig, die reinen Herzen sind, sagt Jesus in der Seligpreisung. Bemühen wir uns nicht, ein reines Herz und einen reinen Geist zu entwickeln, wird sich dies in unseren körperlichen Handlungen widerspiegeln. Haben wir keine Kontrolle über unsere Wünsche oder Leidenschaften, kann man uns kaum trauen und wird uns weder große noch kleine Dinge anvertrauen. Dann sind wir Sklaven unserer Leidenschaften. Können wir nicht Nein sagen, wird auch unser Ja bedeutungslos sein. Je mehr wir also die Keuschheit als eine Form der Kardinaltugendmäßigung akzeptieren und zu unserem Lebensweg machen, umso mehr werden die Leute in unserer Umwelt fühlen, dass wir in uns ein Geheimnis tragen, eine innere Stärke und Geradlinigkeit, ja, dass Gottes Geist in uns wohnt und wirkt. Unser Leib ist Tempel des Heiligen Geistes, schreibt Paulus den Christen von Korinth. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Und seit unserer Taufe sind wir Träger des Heiligen Geistes Gottes. Er hat in unserem Leib Wohnung bezogen. Lassen wir das uns mal auf der Zunge zergehen. Der Geist Gottes hat in mir Wohnung bezogen und eine Heimat gefunden. Mensch, welche Würde habe ich? Die wirft man doch nicht so einfach weg. Gott schuf den Menschen. Und die Geschlechtlichkeit gehört zu uns und ist ein Geschenk Gottes. Sie ist ein wesentlicher Teil dessen, was uns Mensch sein lässt. Und wir sollten um dieses Geschenk wissen und beachten, dass es ein Geschenk ist. Gebrauchen wir es im Sinne dessen, der es uns geschenkt hat, nämlich Gott, verherrlichen wir ihn auch in unserer Körpersprache, in unserem Leib und mit unserem Leib und richten seine Herrschaft auf, denn das Reich Gottes ist nicht da und es ist nicht dort, es ist in euch, sagt Jesus. Gebrauchen wir dieses Geschenk Gottes, verherrlichen wir ihn und richten seine Herrschaft auf. Welchen Auftrag haben wir da? Unwahrscheinlich. Leben wir unsere Geschlechtlichkeit recht, können andere durch uns Gott finden. Im Blick auf Jesu Bergpredigt: Euer Licht soll vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Es ist 16.47 Uhr. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendung Katechismus und wir gehen heute der Frage nach, was ist Keuschheit? Unser Referent ist Pfarrer Richard Schitterer aus dem Kloster Heiligenbronn. Wir freuen uns jetzt auf die Fortsetzung. Bitte schön.
Heute keusch. Das heißt, in der Norm der Tugend, der Mäßigung zu leben, jetzt erst recht leben im Umfeld dieser sechs gesättigten Welt, in der es ja unmöglich ist, unterwegs zu sein, ohne mit Sexuellem konfrontiert, ja bombardiert zu werden, kann sogar ganz spannend werden. Da kommt keine Langeweile auf. Der Herausforderung muss sich jeder stellen, ob allein, verheiratet oder für Gott geweiht. Widersagt ihr dem Bösen, wurden wir in der Taufe gefragt. Wollen wir das, brauchen wir Strategien, die uns helfen, in dieser Freiheit vom Bösen zu leben. Dann gilt das Wort aus Psalm 18, mit dir erstürme ich Welle, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Oder wie Taya de Sharda betete, Herr, ich bin bereit, von dir in die Freiheit und Weite hinausgeführt zu werden, in die zu gehen, ich allein es niemals gewagt hätte. Für Menschen, die nicht verheiratet sind, bedeutet Keuschheit Enthaltsamkeit, weil es, auch entgegen von landläufigen Meinungen, Gottes Entwurf ist, dass das Sexuelle in die Ehe gehört. Verabreden sich zwei zu einem Date, können sie im Blick auf gegenseitigen Respekt und im Blick auf die Achtung voreinander vermeiden, einander nur zu benutzen. Gemeinsam können sie auch erleben, ohne gleich zur Sache kommen zu wollen, was Liebe wirklich bedeutet. Können lernen, ihre Gefühle füreinander auch in anderen Formen auszudrücken. Gerade die Keuschheit hebt ihre gegenseitige Achtung und den Respekt voreinander, das heißt ihre Liebe, hervor. Sie sagt, ich respektiere dich und wir heben uns das auf, bis wir unser Ja einander endgültig gegeben haben. Denn was wird denn noch sein, wenn wir alles schon ausgespielt haben und an all dem schon satt geworden sind, wenn es dann später nur noch Alltag ist? Ein Paar, das ein Verständnis von Liebe in seiner Beziehung nur auf das Körperliche reduziert, hat das ganze Repertoire der Liebe schnell abgefeiert. Wohl ein Grund für viele, viele gescheiterte Ehen. Die Geschlechtlichkeit wird menschlich, wenn sie sich ganz in die Beziehung von zwei Menschen integriert, in die vollständige und wechselseitige Hingabe eines Mannes und einer Frau. Das ist die Keuschheit in der Ehe. Die hat jetzt einen ganz anderen Akzent als so normal von ihr geredet. Papst Johannes Paul II., er sagte, nur der keusche Mann und die keusche Frau sind zur treuen Liebe fähig. Für Verheiratete ist Keuschheit, dass sie einander in Liebe lebenslang zugetan sind. Und sie können ein fantasievolles Geschlechtsleben haben. Denn Keuschheit meint in ihrer Ehe und Beziehung, sich gegenseitig ganz als Person zu lieben und nicht den anderen zum Gegenstand des eigenen Vergnügens oder gar der eigenen Befriedigung zu machen. Also wollen, dass der andere, nicht ich, glücklich wird, wobei der andere dies auch will, dass ich glücklich bin. Wenn auch die Pornografie etwas ganz anderes suggeriert, liegt der Wert der geschlechtlichen Liebe nicht im körperlichen Genießen, sondern ist Ausdruck, höchster Ausdruck der Liebe zwischen Ehemann und Ehefrau, ihrer ganzen Hingabe von der einen Person an die andere. Und das kann in der Ehe dann so intim sein, dass es zu einer gewaltigen emotionalen, intellektuellen, leiblichen und geistigen Erfahrung wird. Und das vervollständigt dann den Ehebund und ist auch ein Teil des Sakramentes der Ehe. Dann die gottgeweihte Keuschheit, dieser viel zerredete Zölibat. Was Gott Menschen zur Liebe zusammen, wie Gott Menschen zur Liebe zusammenführt, beruft Gott auch Menschen zu einem Leben in Keuschheit um des Himmelreiches willen, wie Jesus sagt. Dieses Charisma bringt den Verzicht auf die Ehe mit sich, macht dafür aber frei, um ungehindert sich der Sache Gottes widmen zu können. In der Nachahmung Christi ist die gottgeweihte Jungfräulichkeit ein Gottesgeschenk für jene, denen es gegeben ist. Und wer meint, es ist ihm nicht gegeben, braucht sich dann aber auch darüber nicht aufzuhalten. Nun hat niemand, der sich zu diesem Leben berufen fühlt, die Keuschheit Kraft seiner Weihe. Sie bleibt, wie auch in der Ehe, eine Verheißung, die man lebenslang täglich neu einlösen muss. So wie es beim Ehepaar nicht beim Ja vor dem Traualtar bleibt, sondern dieses Ja täglich wiederholt werden muss. Und die Keuschheit soll die Voraussetzung dafür schaffen, dass das menschliche Herz in Liebe zu Gott und zur ganzen Menschheit entbrennen kann. Auch dafür, teilte Scherder, Herr, ich bin bereit, von dir in die Freiheit und Weite hinausgeführt zu werden, in die zu gehen ich allein es niemals gewagt hätte. Auch das gottgeweihte Leben ist ein Ja zur Liebe, das von denen, die dazu berufen sind, gelebt wird und die es auch mit Leidenschaft und Begeisterung leben wollen und können. Doch integriert sich die Entscheidung für diesen Lebensstil nicht voll in das persönliche Leben, führt dies wohl zur Egozentrik. Wobei man schon zuweilen meinen kann, dass diese Egozentrik ganz schnell auch ein Kennzeichen mancher Gottgeweihter ist. Ist es unser christlicher Glaube wert? Fühlen wir uns in unserer Kirche beheimatet? Wollen wir, wie es in einem Glaubenslied heißt, die Kirche hören? Wird das uns nachvollziehbar? Im Blick auf die eigene Keuschheit, für andere ein Beispiel keuschen Lebens zu sein? Halten wir unseren Leib in Ehren? Helfen wir damit anderen, sich selber auch zu respektieren und dafür Wege zu finden? Das Gebet, die Sakramente der Versöhnung und der Eucharistie sind Kraftquellen bei diesem Bemühen. In der Versöhnung finden wir Erbarmen und beginnen immer wieder neu mit Hoffnung. Die Eucharistie ist ohnehin der Höhepunkt unseres Glaubens. Und durch dieses Sakrament gelangen wir in eine tiefe Vereinigung mit Christus. Und diese Vereinigung mit Christus, ja, sein Leib in der Communio nährt uns und heiligt auch unseren Leib. Die Keuschheit drückt die Achtung für andere Menschen und für ihre Fähigkeit und Selbsthingabe aus. Sie verbirgt uns, dass wir um unser Selbstwillen geliebt sind und dass wir andere um ihrer Selbstwillen lieben und nicht nur wegen des Vergnügens, das sie bereiten könnten. Heute nun, wo man gewohnt ist, alle Dinge ja sofort zu haben, lehrt die Keuschheit auch zu warten und warten zu können. Und keusch zu leben heißt jetzt einfach auch, nicht dem Druck nachzugeben, der von denen kommen kann, die meinen, sich in sexuellen Beziehungen einzulassen, weil das Männlichkeit und Emanzipation ausdrücke. Die Keuschheit verlangt Disziplin. Sie zu leben heißt, entsprechend dem Plan zu leben, nach dem Gott uns geschaffen hat. Heißt, gegen den Strom schwimmen. Wenn wir uns in der Nachfolge Christi sehen, müssen wir auch Formen der heute gängigen Meinung widerstehen. Und wer möchte das nicht, der um Gott weiß, und um Gott ahnt. Wer sich um ein Leben im Geist Christi bemüht, wer möchte sich nicht in den Evangelien wiederfinden und es mit der Nachfolge Jesu auch wirklich ernst nehmen? Warum ist es denn so schwer zu verstehen, dass das Glück und die Liebe nicht über die Spaßmaximierung und einen exzessiven Konsum erlangt werden kann, sondern indem man sich auf die Tugend einlässt und über ihre Wegweisung im Sinne unseres Themas zu einer Liebe findet, auf die das Leben gesetzt werden kann, wie das Haus auf den Felsen. Keuschheit ist keine Ablehnung der Sexualität. Keuschheit ist nicht leibfeindlich. Aber sie beruht auf einem eigenen Menschenbild, nämlich: Der Mensch ist in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen und zur Liebeseinheit mit Gott berufen. Darin liegt seine Würde. Und die Würde verbietet es, dass er für irgendetwas benutzt wird, indem er sich nur noch als Opfer und als gebraucht, als benutzt vorkommt. Auch das ist Missbrauch, von dem man so spricht, akzentuiert. Auch hier ist es Missbrauch. Man kann die Keuschheit dort verorten, wo Jesus in den Seligpreisungen der Bergpredigt sagte: Selig, die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen. Paulus schreibt an die Korinther: Hütet euch vor der Unzucht. Jede andere Sünde, die der Mensch tut, bleibt außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, versündigt sich gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Und in der frühen Kirche machte man damit sehr, sehr ernst. Sprach man damals von Sünde, meinte man nicht zuerst Verfehlungen gegen die 10 Gebote. Man kannte überhaupt nur in der frühen Kirche 3 Sünden, die Sünden waren und die dann auch den Ausschluss aus der Gemeinde brachten. Erstens Abkehr von Gott, zweitens Mord und drittens Unzucht. Paulus hat alles daran gesetzt, die Juden vor der Gesetzlichkeit in die Freiheit der Liebe Christi zu führen und die Heiden vor dem Joch jüdischer Gesetzesstarre zu bewahren. Darum sagte er, in der Apostelgeschichte steht es, Kapitel 15, 20, darum sagte er: Ich halte es für richtig, den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten aufzubürden, man weise sie nur an, Verunreinigungen durch Götzenopferfleisch und Unzucht zu meiden. War die Tugend der Mäßigung, zu der die Keuschheit gehört, und das mit ihr verbundene Menschenbild wohl auch ein Grund für die grandiose Erfolgsstory des Christentums zum Anfang? Und Unzucht war eine unumstößliche Trennlinie zwischen Heiden und Christen. Ihr Verbot war besonders auffällig, denn es hatte eine tiefgreifende Veränderung ins Leben gebracht. Christliches Leben war eine Trennung von den Maßstäben der Welt. Man konnte nicht Anbeter Baals sein, konnte nicht Götzen opfern, Sodomie üben, neugeborene Kinder töten und dennoch Christ sein. Ein weiterer Grund war die Sicht des Christentums auf die Frau. Gatte und Gattin haben die gleichen Rechte am Leib des anderen. Eine Ehefrau wird beleidigt durch den Ehebruch ihres Gatten, ebenso wie der Gatte durch den seiner Gattin. Das Christentum akzeptierte auch die sexuelle Abwertung der Frau nicht. Es rief die Prostituierte zur Umkehr auf, einfach wegen ihrer menschlichen Würde. Und schließlich war auch durch das Wort Christi die Scheidung für Christen ausgeschlossen. Die Liebe, die Einheit zwischen zwei Menschen schafft, sie ein Fleisch werden lässt, kann sich nur zwischen Menschen ereignen, die in sich selbst zu einer Einheit geworden sind. Um diese zu erlangen, ist ein Reifungsprozess notwendig und er braucht Zeit, um gelernt zu werden. Und da können und müssen viele mit eingebunden werden. Eltern, Priester, Lehrer. Sie müssen Vorbild, Wegweiser und Beschützer sein, damit die Tugend in der Seele und in dem Willen des Menschen Heimatrecht bekommt, wie es Johannes Paul II. Sagte. Nichts verletzt die Würde des Menschen so sehr und nichts verwundert ihn in seinem Wesen so tief wie der Missbrauch der Sexualität. Das haben wir jetzt wohl erkannt. Aber wer einen anderen im Innersten missbraucht, wird immer bereit sein, Menschen für jeden egoistischen Zweck zu missbrauchen. Gabriele Kubi schrieb, weil wir heute in einem Meer von Scheitern, Versagen, gebrochenen Versprechen und zerbrochenen Verheißungen leben, tun wir unserer Sehnsucht nach Liebe, nach der Begegnung mit dem Du, nach Treue, als romantischen Traum ab und passen uns dem Scheitern an. Aber das Erkennen und das Erkanntwerden im liebenden Blick des Anderen ist die ewige Aufforderung an den Menschen, der aus Liebe geschaffen und zur Liebe berufen ist. Wer je auf die heretische Idee verfällt, Gott lehne die körperliche Liebe ab, der lese das Hohelied der Liebe, das Hohelied der Liebe in der Bibel. Ich schlief, doch mein Herz war wach. Meinem Geliebten gehöre ich, und mir gehört der Geliebte. Und bei aller ekstatischen Hingerissenheit warnt aber das Hohelied dreimal, stört die Liebe nicht auf, weckt sie nicht, bis es ihr selbst gefällt.
Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Schitterer, für die Definierung von Keuschheit. Darf ich Sie zum Abschluss dieser Katechismusstunde um ein Gebet und Ihren priesterlichen Segen bitten?
Nun, das Gebet, das uns im Leben begleitet und das wir täglich aufgreifen, mehrmals, ist das, das uns Jesus nicht nur gelehrt hat, sondern zu dem er uns auch regelrecht berufen hat. Wir sind berufen, alles in eine ganz einfache Sprache zu bringen und einfach zu sagen, immer wieder, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Liebe Hörer und Hörerinnen, seien Sie gesegnet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Danke, Herr Pfarrer Schitterer, dass Sie bei uns waren. Ihnen alles Gute und auch Gottes Segen. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Diese Sendung können Sie noch einmal nachhören auf unserer Homepage horeb.org. Beziehungsweise Sie können auch einen Mitschnitt bei unserem CD-Dienst bestellen unter der Telefonnummer 08328 921 120.